Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid hier in der ACC-Galerie. Neben mir sitzt Jan Sieber, der aus Berlin heute gekommen ist und über Baudelaire und Blanqui referieren wird. Dieser Vortrag ist jetzt erstmal der letzte im diesjährigen Themenblock der Reihe Kunstspektakel und Revolution. Dieser Themenblock war in diesem Jahr überschrieben mit dem Titel Die Verwirklichung der Poesie. Und ich würde jetzt versuchen, in einer kurzen Einleitung nochmal diesen Titel aufzugreifen. Wir haben ja im Programm bis jetzt fünf Dichter besprochen. Hölderlin, Heine, Lord Triamont, Rimbaud und heute Baudelaire. Und das Wirken all dieser Dichter ist angesiedelt in einer Zeit, die sich zwischen zwei bedeutenden Revolutionen aufspannt. Zwischen der bürgerlichen Revolution 1789 und dem ersten entscheidenden proletarischen Revolutionsanlauf in der Pariser Kommune von 1871. Charles Baudelaire wurde 1821 geboren, das heißt die erste bürgerliche französische Revolution von 1789 war bereits geschehen. Für Baudelaires bewusste Auseinandersetzung dürften die beiden Revolutionen von 1830 und 1848 entscheidend gewesen sein. Der Literaturhistoriker Manfred Starke beschreibt diese Zeit, wie ich finde, treffend im folgenden Zitat. Die in der Französischen Revolution von 1789 und in den beiden folgenden Revolutionen aufgebrochenen sozialen Disharmonien der bürgerlichen Gesellschaft haben den bisherigen heiligen Bürgersinn, das schlichte Rechtsgefühl, die moralische Integrität, die eine jahrhundertlange Epoche charakterisierende Tugendhaftigkeit im Mark erschüttert und den Eindruck eines völligen Bruchs in der Zeit hervorgerufen. Die Erfahrung, dass der Gang der Geschichte seit 1789 völlig anders geworden ist, steht am Anfang eines Epochenbewusstseins, das den vollzogenen Schritt vom Alten zum Neuen als einen völligen Bruch in der Zeit wahrnimmt. Damit beschreibt Manfred Starke ein Paradox, denn gilt 1789 in der Geschichtsschreibung als Beginn der bürgerlichen Epoche, so markiert diese Zeit gleichzeitig einen Wendepunkt, in dem das Bürgertum sich selbst vom Gang der Geschichte überwältigt sieht. Aus diesem Grund ist in der marxistischen Literaturwissenschaft diejenige Strömung, der Baudelaire zugerechnet wird, lange Zeit als Décadence bezeichnet worden, als Manifestation des Niedergangs und der zunehmenden Handlungsunfähigkeit der Bürgerklasse. Doch dieser Zeitraum ist auch von einem anderen Paradox gekennzeichnet, denn genau diese Strömung, die Baudelaire in gewissem Sinne repräsentiert, hatte sich abgewendet von der bürgerlichen Klasse und insbesondere von deren Ideal, von der Kunst, als ein Werkzeug zur Erziehung der Menschheit, wie es etwa bei Schiller formuliert ist. Diese Kunst, neben Baudelaire verkörpert von Gautier, Flaubert, Mallarmé und mit dem Stichwort La Polar auch versehen, grenzt sich ab vom Moralismus der Bürgerkunst, indem sie sich aus der Wirklichkeit zurückzieht und eine abseitige Beobachterposition einnimmt. Damit ist, wie es Peter Bürger beschreibt, die relative Autonomie der Kunst überhaupt erst hergestellt. Und das Paradox, von dem ich sprach, besteht darin, dass die vollständige Autonomisierung der Kunst eigentlich erst in der La Polar, zum Beispiel mit Baudelaire, sozusagen erst vollständig wird und gleichzeitig aber damit auch der Einsatz des Verfalls der Kunst markiert ist. Das bedeutet, auf der einen Seite wird klar, dass die Kunst nicht das Heil der Menschheit sein kann und damit die Veränderung der Welt kein Vorgang einer moralischen Charakterveredelung, sondern ein wirklichkeitsimmanenter Kampf sein muss. Und das ist das Changieren von Baudelaire. Auf der einen Seite eine Kunst, die jeder Nützlichkeit entsagen will, auf der anderen Seite ein Verschreiben an die praktische Revolution. Der Zerfallsprozess der Kunst bedeutet andererseits das Eindringen der Wirklichkeit in ihren erst kürzlich abgesteckten Bereich. Das, was Baudelaire als abseitiger Beobachter beschreibt, ist nicht das episch Erhabene, sondern Lohnarbeit, Lärm, Literaturmarkt, Großstadt und Schock. Die Verwirklichung der Poesie, dieser Titel hat einen doppelten Sinn. Auf der einen Seite das Drängen der Poesie zur Wirklichkeit durch die revolutionären Bestrebungen des Modernismus, zum anderen das Eindringen der Wirklichkeit in die Poesie. Soweit mir zur Einleitung, um sozusagen auch so ein bisschen den Bogen klar zu machen, den wir versucht haben, hier in dem Programm zu beschreiben. Alles Weitere wird dann Jan ausführlicher machen. Ja, ich freue mich, dass du heute zu uns gekommen bist und würde dich noch kurz vorstellen. Jan Sieber lebt und arbeitet in Berlin, hat in drei verschiedenen Städten studiert, in Bremen, Lüneburg und in London. und hat sich da der Kultur- und Kunstwissenschaften und der Philosophie gewidmet. Zurzeit ist er an der Universität der Künste in Berlin tätig, wo er gerade promoviert. Ist auch über die Universität hinaus aktiv in diversen kritischen Zusammenhängen. So ist er etwa beteiligt in der Zeitschrift Anthropology and Materialism, sowie an der Berlin Group for Radical Thinking. Soweit ich weiß, warst du in diesem Zusammenhang auch beteiligt an der Sommerschule, die kürzlich in Berlin stattgefunden hat, über Althusser und Benjamin. Wenn du willst, kannst du da selber auch noch was zu dir sagen?
Nö.
Okay, kannst du auch nicht.
Das reicht schon. Okay, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich muss gestehen, ich war noch nie in Weimar und umso schöner ist es dann hier in so einer tollen Veranstaltung, das letzte Wort haben zu dürfen. Auch Grüße an Hamburg, vielleicht sitzen da sogar ein paar Leute, die ich kenne. Also ich bin sehr vertraut mit dem Gängeviertel. Leider kann ich euch nicht sehen. Aber
genau, das kann ich vielleicht noch kurz dazwischen schieben, das habe ich ganz vergessen, noch mit anzusagen. Da hinten steht eine Kamera, die Veranstaltung heute wird sozusagen nach Hamburg übertragen, wo ebenfalls mit großem Interesse ein paar Leute dem Vortrag folgen.
Genau, dann möchte ich euch auch um Geduld bitten. Also ich glaube, das wird ein bisschen längerer Vortrag. Ich habe mich so ein bisschen in Rage geschrieben. Aber ihr könnt dann ja zwischendurch irgendwie auf dem Boden trampeln oder so, wenn es genug wird, und dann kürze ich das ab. Ansonsten fange ich auch gleich an. Also mein Vortrag ist in drei Teile gegliedert. Der erste Teil beinhaltet als Einleitung einige Anmerkungen zur Geschichte des Baudelaire-Projekts von Benjamin sowie zum erkenntnistheoretischen Problem der Konstruktion. Dazu muss ich nur sagen, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast, also ich betrachte Baudelaire und Benjamin, Baudelaire und Blanqui durch die Brille von Benjamin, ja. Der zweite Teil beinhaltet dann oder behandelt motivisch die Verwandtschaft zwischen Baudelaire und Blanqui, und im dritten Teil schließlich geht es um Benjamins kritische Auflösung dieser Verwandtschaft auf eine Erfahrung der Moderne hin. Und diese Einteilung ist aber nicht beliebig, sondern sie orientiert sich an der Darstellung, wie sie Benjamin für sein Buch über Baudelaire ursprünglich geplant hatte. Und damit befinden wir uns auch schon im ersten Teil des Vortrags, der heißt Benjamin als Konstrukteur. Als ich Benjamin das erste Mal seit seiner 1923 veröffentlichten Übersetzung der Tableau Parisien aus Baudelaires Les Fleurs du Mal wieder intensiver mit Baudelaire beschäftigte, tut er dies im Rahmen seines berühmten Passagenwerks. 1937 beginnt Benjamin mit finanzieller Unterstützung des Instituts für Sozialforschung die Vorarbeiten zu einem Text über Baudelaire mit dem Arbeitstitel Das Paris des Second Empire bei Baudelaire. Im Laufe der Jahre 1937-38 wird ihm dann immer klarer, dass das Buch eine eigenständige, selbstständige Arbeit wird oder sogar, wie er sagt, ein Miniaturmodell der Passagenarbeit darstellen könnte. Und in der Folgezeit entsteht dann eine sehr arg verzettelte Produktion. Ich habe ursprünglich mal für mich selbst eben das versucht zu schematisieren. Das ist jetzt viel Text, also nicht erschrecken. Das sind die drei Teile, so wie Benjamin das ursprünglich geplant hat. Ihr könnt das ja mal so kontemplativ verinnerlichen, während ich weiterrede. Dabei stehen jeweils die vorherigen Titel, die die drei Teile des ursprünglichen Buches haben sollte, dann die kompositorische Funktion, die geplanten Motive, die dort in den Teilen verarbeitet werden sollten, und der Textbestand, also wo jeweils noch heute Fragmente von den Teilen überliefert sind. Beim zweiten Teil ist es etwas besonders, weil dort eben zwei von Benjamin ausgeführte und eine davon veröffentlichte Schrift vorliegen. Ich glaube, die Leute in Hamburg können das jetzt nicht erkennen, aber ihr könnt das bestimmt gut lesen. Also das erste von Benjamin Ende September, oder der erste von Benjamin Ende September 1938 nach New York, also zu Adorno und Horkheimer geschickte Entwurf, das Paris des Second Empire bei Baudelaire. Also das entspricht hier dem zweiten Teil des ursprünglichen Plans, wurde von den beiden abgelehnt, also von Adorno und Horkheimer. Und in den darauffolgenden Monaten führen Benjamin und Adorno dann eine intensive briefliche Debatte, nach der sich Benjamin Anfang 1939 an die Überarbeitung begibt, deren Resultat der 1940 veröffentlichte Text über einige Motive bei Baudelaire darstellt. Also hier 2.2. Adorno nannte diesen Text später, Zitat, eines der großartigsten geschichtsphilosophischen Zeugnisse der Epoche. Aber nicht nur handelt es sich bei dieser Überarbeitung um lediglich das zweite Kapitel, also der Flaneur. Darüber hinaus wird der Text grundlegend revidiert. Einige Motive fallen gänzlich weg und die verbleibenden richtet Benjamin auf eine Theorie moderner Subjektivitäten aus. Der sozialhistorische Hintergrund wird durch eine wahrnehmungstheoretische Perspektive ersetzt. Die zentrale Thematik, der Erfahrungswandel in der Moderne, wird in Auseinandersetzung mit Bergson, Proust und Freud entfaltet. Was gegenüber dem ersten Entwurf völlig herausfällt, ist die politische sozialhistorische Rahmung durch die Figur Blanquis. Ja? Also der zweite Teil hier, das Paris des Second Empire, ist von der Figur Blanquis gerahmt. Also Benjamin spricht zu Anfang und am Ende wieder über Blanquis und Baudelaire, und das fällt eben in der Bearbeitung hier gänzlich raus. Eine Betrachtung des Verhältnisses von Blanquis und Baudelaire bei Benjamin befindet sich damit in einer prekären Situation. Denn einerseits sollten Benjamin zufolge von das Paris des Second Empire bei Baudelaire, also dem zweiten Teil des ursprünglichen Kapitels, die, Zitat, geschichtsphilosophischen Grundlagen des gesamten Buches nicht zu überschauen sein. Dies sollte erst im dritten Teil, die Ware als poetischer Gegenstand, geleistet werden. Andererseits lässt die Überarbeitung des zweiten Kapitels, also über einige Motive bei Baudelaire, einige theoretische Grundlagen erkennen, die eigentlich ja erst im dritten Teil kommen sollten, aber Blanqui fällt raus, der ist dann nicht mehr da. Das Gute an der Misere, in der ich jetzt stecke, oder das Glück im Unglück, ist, dass wir eben aus besagter Debatte von zwischen Benjamin und Adorno vieles über Benjamins Methode der Textkonstruktion und seiner Methode der materialistischen Geschichtsschreibung lernen können. Adornos zentraler Vorwurf gegen Benjamin, Benjamins ersten Entwurf, wiegt schwer. In seinem Brief vom November 1938 schreibt er, Zitat, lassen Sie mich hier so simpel und hegelisch mich ausdrücken wie nur möglich. Täusche ich mich nicht sehr, so gebricht es dieser Dialektik an einem, der Vermittlung. Benjamin beziehe, so Adorno, Fakten und Inhalte unvermittelt und undialektisch auf sozialgeschichtliche und ökonomische Entwicklungen. Kurz und direkt gesagt wirft Adorno Benjamin vor, dass, Zitat, die Vermittlung durch den gesellschaftlichen Gesamtprozess ausfällt und der materiellen Enumeration abergläubisch fast eine Macht der Erhellung zugeschrieben wird. Zitat Ende. Rolf Tiedemann hat später in Lobpreisung Adornos Anteils an Benjamins zweiten Entwurf den ersten sogar als positivistisch beschrieben. Es geht also hier ganz fundamental um erkenntnistheoretische Fragen und eine bestimmte Methodik sowie Darstellung materialistischer Geschichtsschreibung. Und in diesem Sinne nimmt Benjamin die Debatte dann auf und die Diskussion beginnt. Fest steht, dass Benjamin die Komposition des Buches seit Beginn seiner Arbeiten daran, also etwa ein Jahr bevor Adorno den ganzen Wurf in einem Brief zerreißt, genauestens konzipiert und immer wieder überarbeitet hatte. In einem Brief an Horkheimer heißt es, also von Benjamin, wenn im ersten Teil die Figur Baudelaires in monographischer Isolierung auftaucht, stehen im zweiten seine wichtigsten virtuellen und realen Begegnungen, die mit Poe, mit Merion, die mit Victor Hugo, im Vordergrund. Der dritte Teil hat es mit der historischen Konfiguration zu tun, in die die Fleur du Mal durch die fixe Idee des Neuen immer gleichen mit der Eternité Palaisastre, also von Blanqui die Schrift, und dem Willen zur Macht der ewigen Wiederkunft von Nietzsche treten. Zitat Ende. In ihrer jeweiligen kompositorischen Funktion bringt der erste Teil, also Baudelaire als Allegoriker, die Fragestellung, der dritte Teil die Auflösung, der zweite bringt die für diese Auflösung erforderlichen Daten. Ja? Der zweite Teil als Antithese zum ersten bildet die Voraussetzung für die synthetisierende marxistische Kritik im dritten Teil, die Baudelaires allegorische Anschauung auf die Ware beziehen und dadurch die Zerstreuung des allegorischen Scheins bewirken sollte. Mit anderen Worten, die philologische Darstellung nimmt an den Einzelheiten vorrückend den Text in Augenschein und bindet den Leser magisch an den Text. Daraufhin ist die, Zitat, philologische Interpretation des Autors vom dialektischen Materialisten auf Hegelsche Art aufzuheben. Also der zweite Teil soll im dritten aufgehoben werden. Ja? These, Antithese, Synthese. Trägt die philologische Untersuchung noch den Schein einer Geschlossenheit an sich, wird diese durch die geschichtsphilosophische Auflösung zerstört. Damit, so Benjamin, konstruiert sich der historische Gegenstand als Monade. Und nur als Monade vermag er einerseits die Totalität als Erfahrene in sich tragen und andererseits sich reflexiv auf die eigene Erfahrung zu beziehen und so über sich selbst und damit über die scheinhafte Totalität hinausweisen. Aus Benjamins Perspektive könnte eine Vermittlung durch den Gesamtprozess, also wie Adorno sie in seinem Brief fordert, erstens immer nur zeigen, wie das Einzelne durch die Totalität determiniert ist und müsste zweitens selbst als Schein entlarvt werden. Weil aus Benjamins Perspektive nur als Monade, die aus der scheinhaften Totalität herausgesprengt wird, gibt der historische Gegenstand seinen Wahrheitsgehalt preis. Und das kann eben niemals eine Frage der Vermittlung sein, sondern nur eine Frage der Konstruktion oder Komposition. Ist ja klar. Also die Philologie soll durch die Philosophie aufgehoben werden. Oder durch die marxistische Analyse, die im dritten Teil passieren sollte. Also noch einmal zu meiner Misere. Der erste Entwurf, das Paris des Second Empire bei Baudelaire, hier der zweite Teil, disponiert nur, wenn man so will, die Sachgehalte, ohne schon die Wahrheitsgehalte aus ihnen herauszusprengen. Eine Auseinandersetzung mit Baudelaire und Blanqui kann sich daher nicht damit begnügen, unter ihren Namen biografische, politische, sozialhistorische oder ästhetische Daten einfach zusammenzutragen. Der dritte Teil des Vortrags, von meinem Vortrag jetzt, wird also versuchen, dem gerecht zu werden, und er muss versuchen, dem gerecht zu werden. Aber jetzt komme ich erstmal zum zweiten. Das Second Empire bei Blanqui und Baudelaire. Wenn für Benjamin materialistische Geschichtsschreibung heißt, Zitat, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten, dann bedeutet dies die Geschichte des 19. Jahrhunderts und seiner Hauptstadt Paris, also die Kultur des französischen Second Empire, von den Barrikaden des Pariser Proletariats, dessen Niederlage und der Repression der Arbeiterbewegung in den darauffolgenden Jahrzehnten her zu lesen. Für diese revolutionäre Tradition des französischen Proletariats des 19. Jahrhunderts ist Blanqui der erste Sachverständige. Blanqui war an allen großen französischen Revolutionen beteiligt. 1830, 1848 und 1870, 71 und dann in der Pariser Kommune. Sein Leben erschöpft sich zum größten Teil darin, zwischen zwei Extremen stattgefunden zu haben. Zwischen Revolution und Niederlage, zwischen Barrikade oder Geheimgesellschaft und Kerker. Dreimal wurde er zum Tode verurteilt und verbrachte, laut dem französischen Historiker Maurice Domanger, zwischen 1828 und 1879 43 Jahre im Gefängnis oder im Exil. So ist es nicht verwunderlich, dass seine, Zitat, kleine, früh weißhaarige Gestalt, bleich und mit grauen, stechenden Augen, stets im schwarzen Umhang und mit schwarzen Handschuhen, Objekt allerlei Mythologisierung wurde. Blanqui als übernatürliches, revolutionäres, unmenschliches Ungeheuer, als Herkules des Verbrechens, als das Rätsel des sozialen Krieges, als eine Art revolutionärer Sphinx, die sich in der Stille darauf vorbereitet, die Gesellschaft zu verschlingen. Weite Teile der Pariser Bevölkerung nannten ihn einfach den General oder den Alten. Marx dagegen bezeichnete ihn zuweilen als den Kleinen, Le Petit. Im Jahre 1848 war er für Marx jedoch noch der erste Repräsentant des französischen revolutionären Sozialismus und noch im Jahre 1861 der Kopf und das Herz der proletarischen Partei in Frankreich. Als Blanqui am Vorabend der Februarrevolution von 1848 aus dem Gefängnis nach Paris zurückkehrt, beginnt er sofort, sich in der revolutionären Bewegung zu engagieren und gründet einen Club zur Überwachung potenzieller gegenrevolutionärer Aktivitäten der provisorischen Regierung. Was dabei auf dem Spiel steht, ist die Sicherung der Revolution durch die Verhinderung eines gegenrevolutionären Umschwungs. In einer provisorischen revolutionären Regierung habe das Proletariat eine Diktatur zu etablieren, um die Forderungen des Volkes zu erfüllen und sich anschließend selbst aufzulösen. Erst diese Erfüllung stelle die Bedingung zu einer freien Entwicklung des Volkes zur Mündigkeit her. Also eine Aufklärungsdiktatur, wenn man so will. Bereits vom 17. März an, 1848, ist Blanqui jedoch vom Sieg der Konterrevolution fast überzeugt. Aufgrund der Zunahme der Repression durch die Regierung entschließt sich der enttäuschte und entmutigte Blanqui, den Massenkampf aufzugeben und von Geheimgesellschaften aus die Regierung verschwörerisch zu unterminieren. Die Niederschlagung des Aufstands vom 23. Juni endlich besiegelt den Sieg der Gegenrevolution über die Revolution. Unter dem Schlachtruf Brot, Arbeit oder die Kugel verteidigen 50.000 Proletarier ihre Barrikaden in Paris vergeblich. Zu diesem Zeitpunkt sitzt Blanqui bereits in Haft. Kurz darauf wird er zu 10 Jahren Kerker verurteilt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Benjamin Baudelaire vor allem vor diesem historischen Hintergrund liest. Allerdings nicht vor dem der Revolutionstage von 1848 selbst. Schon der Arbeiteraufstand von 1832 in Lyon, den Baudelaire als 11-Jähriger erlebte, hatte, so Benjamin, keine Eindrücke bei ihm hinterlassen. Das geht so durch. Der ist nicht so sehr daran interessiert. Viel wichtiger für Benjamins Baudelaire-Lektüre ist die im Anschluss an 1848 errichtete scheinhafte Pariser Großstadt-Phantasmagorie mit ihren Versprechungen von Fortschritt und Glück, auf deren Unterseite sich der Niedergang des französischen Bürgertums abzeichnete, das seine progressive politische Stellung für die Allianz mit dem Bonapartismus eingetauscht hatte, um seine eigenen wirtschaftlichen Interessen zu sichern. Eine kritische Betrachtung Baudelaires hat für Benjamin daher, Zitat, seinen Machenschaften dort nachzugehen, wo er ohne Zweifel zu Hause ist, also im gegnerischen Lager. Baudelaire war ein Geheimagent, ein Agent der geheimen Unzufriedenheit seiner Klasse mit ihrer eigenen Herrschaft. Im Falle Baudelaires rührt diese Unzufriedenheit maßgeblich von seiner eigenen Stellung im Literaturbetrieb her, der sich unter dem Einfluss des Journalismus einer zunehmenden Kommerzialisierung ausgesetzt sah. Im Feuilleton, im Café, auf den Boulevards vollzog sich die Assimilierung des Literaten in die Gesellschaft. Und die Honorare für die literarische Tagesware waren gigantisch. Also zu Lebzeiten verdiente Baudelaire nicht mehr als 15.000 Francs. Alphonse de Lamartine verdiente zwischen 1838 und 1851 etwa 5 Millionen Francs zum Vergleich. Benjamin stellt auch diese Vergleiche an. Zitat, Baudelaire wusste, wie es um den Literaten in Wahrheit stand. Als Flaneur begibt er sich auf den Markt, wie er meint, um ihn anzusehen und in Wahrheit doch schon, um einen Käufer zu finden. Es ist von Baudelaires Inkompatibilität mit dieser literarisierenden Feuilleton-Industrie her, dass seine Physiognomie Ähnlichkeit mit der des politischen, agitatorischen Bohemiens, wie zum Beispiel Baudelaire, gewinnt. Sein Werk trägt die Charakterzüge dieses Milieus. Zitat, überraschende Proklamationen und Geheimniskrämerei, sprunghafte Ausfälle und undurchdringliche Ironie. Bonaparte selber kommt das übrigens auch zu. Wütend, makaber, politisch, wankelmütig, immer radikal, aber niemals konsequent. Aber so wie Blanqui nahm auch Baudelaire eine Zwitterstellung im Milieu der Pariser Bohème ein. Blanqui ist einerseits Putschist, andererseits erscheint er als der doktrinäre Habit Noir, stets in schwarzen Handschuhen dozierend, der Alchemist der Revolution. Baudelaire selbst übrigens nennt den schwarzen Frack, Zitat, die Schale des modernen Helden. Im Salon von 1846 schreibt er, Zitat, ist er nicht das notwendige Kleidungsstück für unsere leidende Epoche, die auch noch auf ihren schwarzen, hageren Schultern das Symbol einer ewigen Trauer trägt? Und wohlgemerkt, der schwarze Frack und der Gehrock haben nicht nur ihre politische Schönheit als ein Ausdruck der allgemeinen Gleichheit, sondern auch ihre poetische Schönheit als Ausdruck der öffentlichen Gemütsverfassung. Ein unabsehbarer Heereszug von Leichenbittern, bürgerlichen Leichenbittern. Wir tragen jeder etwas zu Grabe. Die Undurchdringlichkeit, das ernsthafte und zugleich bornierte Festhalten an den eigenen Ideen, das Verschwörertum, macht Blanqui und Baudelaire für Benjamin zu Ebenbildern. Baudelaire steht im literarischen Betrieb seiner Zeit ganz ebenso isoliert wie Blanqui im Konspirativen. Diese physiognomische Ähnlichkeit sieht Benjamin sich bis in die Sprache Baudelaires fortsetzen. Zitat, der Rätselkram der Allegorie beim einen, die Geheimniskrämerei des Verschwörers beim anderen. Ebenso sehr ist Baudelaire aber noch Bürger und Dichter. So wie Blanqui zwischen Bohemien und doktrinärem Revolutionär, so ist Baudelaire zwischen bürgerlichem Dichter und revoltierendem Bohemien in sich gespalten. Sein Lebenswandel, seine Sprache und seine literarischen Motive sind von diesem Antagonismus betroffen und zehren von ihm. Ihm konnte es nicht darum gehen, ein freundliches Bild von der Gesellschaft zu zeichnen. Alles, bis hin zu seiner eigenen Person, musste er ins Asoziale und Grausame einbringen. Den Abstieg auf der Stufenleiter, auf dem Baudelaire ein Stück seines bürgerlichen Daseins nach dem anderen preisgibt, begeht er zusammen mit der Klasse seiner Herkunft. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen, die auf diesem Abstieg sich ihre Zeit mit dem Genuss in der Gesellschaft vertrieben, findet Baudelaire Genuss an ihr. Dabei betrachtet er sie, so Benjamin, als bereits Ausgeschiedener, als Müll, der sich bzw. dann auch die Gesellschaft nicht verklärt, sondern an ihrem Zerfall seine Lust weckt und sein Sensorium für das Faulenste und Abstoßendste entwickelt. Von hier aus wird für Benjamin der Dichter zum Lumpensammler. Er sammelt den Abhub, die Abfälle des Tages, alles, was die Gesellschaft aussondert, was sie verliert, verachtet und verstößt. Und er behandelt diesen Abhub als seinen Schatz. Er sortiert ihn, bewahrt ihn und lässt die Gesellschaft sich in ihm selbst ins Gesicht blicken. Für Baudelaire verbindet sich damit die Figur des modernen Helden. Dieser ist aber nicht Superheld, wie wir ihn heute kennen, der in einem Moment von der Gesellschaft verstoßen wird, um sie im nächsten dann doch zu retten und von ihr auf den Händen getragen zu werden. Vielmehr ist der Baudelaire'sche Held der Böse im postmodernen Heldenschema. Er ist und bleibt ein Verstoßener. Und er ist zum Untergang bestimmt, ohne große Tragik dahinter. Daher rührt Baudelaires Haltung, welche Benjamin auch als Mimesis des Todes beschreibt, diesen Tod sucht Baudelaire überall auf, als gesellschaftlichen Tod in der Figur des Apachen, als Tod der Dinge, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, in der Figur des Lumpensammlers, als Vergänglichkeit der Stadt Paris selbst, als Vergänglichkeit der Moderne, als Selbstmord und als Allegorie. Diese 1000 Tode führen ihn ins Innere der Moderne. Ihr Vollzug, also dieser Tode, der zugleich Anklage gegen sie ist, ist das Geschäft des modernen Helden. Aber ob Flaneur, Apache, Dandy oder Lumpensammler, hinter all den Masken, hinter denen Baudelaire heldenhaft Stellung bezieht, bleibt er inkognito. Und inkognito bleibt er noch in seiner eigenen Sprache. Zitat: Sein Versbau ist dem Plan einer großen Stadt vergleichbar, in der man sich unauffällig bewegen kann, gedeckt durch Häuserblocks, Torfahrten oder Höfe. Auf diesem Plan sind in Worten wie Verschworenen vor dem Ausbruch einer Revolte ihre Plätze genau bezeichnet. Baudelaire konspiriert mit der Sprache selbst. Er berechnet ihre Affekte auf Schritt und Tritt. So wie Blanqui im Schatten der Geheimgesellschaften, so versteckt sich Baudelaire in seinem Versbau. Dort bringt er seine Worte in Stellung und konspiriert mit der Sprache. Undercover nähert er das Wort der Sache, niemals auf direktem Weg. Zitat: Kein Wort seines Vokabulars ist von vornherein ja zu Allegorie bestimmt. Es empfängt diese Charge von Fall zu Fall. Je nachdem, worum die Sache geht, welches Sujet an der Reihe ist, ausgespäht, zerniert und besetzt zu werden. Für den Handstreich, der bei Baudelaire Dichten heißt, zieht er Allegorien in sein Vertrauen. Wie im Bild des Fechters wird das Dichten zum Kampf. Charge und Besetzung, die Allegorie als die Ladung, die Sujets als die umkämpften Gebiete. Die Angriffe erfolgen immer aus neuen Winkeln. Jede Allegorie ist wie die nächste Attacke strategisch geplant. Baudelaire als Poet ist Stratege, Verschwörer, Revoluzer. Seine Technik ist die putschistische. Doch Baudelaire bleibt noch Dichter. Zitat: Blanquis Tat ist die Schwester von Baudelaires Traum gewesen. Beide sind ineinander verschlungen. Es sind die ineinander verschlungenen Hände auf einem Stein, unter dem Napoleon III. Die Hoffnung der Junikämpfer begraben hatte. Dieses merkwürdige Verhältnis hat Benjamin in einem weiteren Bild festgehalten. Zitat: In dem geschichtlichen Prozess, den das Proletariat der Bürgerklasse macht, ist Baudelaire ein Zeuge, Blanqui aber ein Sachverständiger. Jenem Geschehen, an dem Blanqui aktiv beteiligt war, wohnt Baudelaire passiv als Zeuge bei. Zitat: Wenn Baudelaire vor das Tribunal der Geschichte zitiert wird, so muss er sich manche Unterbrechung gefallen lassen. Ein Interesse, ihm vielfach fremd und ihm vielfach undurchschaubar, bestimmt dessen Fragestellung. Die Sache dagegen, zu welcher sich Blanqui äußert, hat er zu seiner gemacht, von jeher. Darum erscheint er als der Sachverständige, wo sie verhandelt wird. Was sind diese Unterbrechungen nichts anderes als die französischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts? Baudelaire sind sie fremd und undurchschaubar. Dem Berufsrevolutionär Blanqui dagegen sind sie sein Geschäft. Während aber der Sachverständige diesem Geschehen sein System aufzwingt, wiegt die Aussage des Zeugen umso schwerer, als dass er dem Geschehen in seiner Erfahrung beigewohnt hat. Aus diesem Grunde kann sich Blanqui erst am Ende seines Lebens eingestehen, dass bei aller Revolte und Verschwörung die Verhältnisse die gleichen geblieben sind. Und damit kommen wir zum dritten Teil. Ich habe übrigens hier noch... Genau. Blanqui, Baudelaire, Benjamin und irgendwo im Hintergrund und oben schwirren Marx und Nietzsche rum, ja? Aber das sind die drei Main Player. Also der dritte Teil. Das Neue und das Immergleiche. Der dritte Teil von Benjamins Baudelaire-Buch sollte, wie bereits gesagt, die Aufhebung des zweiten Teils vollziehen, indem er aus der philologischen Materie dessen Wahrheitsgehalt in kritischer marxistischer Analyse herausblättert. Zentral in diesem Zusammenhang sind die Idee der ewigen Wiederkehr, das Verhältnis von Allegorie und Ware und die Dialektik von Neuem und Immergleichem. Die Idee der ewigen Wiederkehr formulieren Nietzsche, den ich hier beiseite lasse, sowie Blanqui in seiner letzten Schrift Eternité Palisastris, die er 1872 im Kerker von Du Toureau verfasst. Während Benjamin den Hauptteil der Schrift als, Zitat, unbeholfene Überlegungen eines Autodidakten abtut, interessiert ihn besonders die darauf folgende kosmologische Spekulation. Blanqui schreibt, also ich zitiere aus Blanquis Buch den Teil, der Benjamin besonders interessiert hat. Das ganze Universum besteht aus Sternensystemen. Um sie zu schaffen, hat die Natur nur 100 Elemente zur Verfügung. Trotz aller Erfindungskunst und trotz der unendlichen Anzahl von Kombinationen, die ihrer Fruchtbarkeit zur Verfügung stehen, ist das Resultat notwendig eine endliche Zahl gleich der Zahl der Elemente selbst. Um den Raum auszufüllen, muss die Natur ihre ursprünglichen Kombinationen und Typen ad infinitum wiederholen. Und es muss deshalb jeder Stern in Zeit und Raum unendliche Male geben, nicht bloß so, wie er einmal erscheint, sondern nach jedem Augenblick seiner Dauer, von seinem Entstehen bis zu seinem Untergang. Solch ein Stern ist die Erde. Darum ist auch jedes Menschenwesen ewig in jedem Augenblick seiner Existenz. Das, was ich in diesem Augenblick in einer Zelle des Fort du Toureau schreibe, das habe ich geschrieben und das werde ich in alle Ewigkeit schreiben. Eines freilich fehlt daran. Fortschritt. Was wir so nennen, ist eingemauert in jede Erde und vergeht mit jeder. Stets und überall auf den Erden das gleiche Drama, die gleiche Dekoration, auf derselben schmalen Bühne eine brausende Menschheit, berauscht von ihrer Größe. Das Universum wiederholt sich unendlich und tritt auf der Stelle. Unbeirrt spielt die Ewigkeit im Unendlichen stets und immer wieder das gleiche Stück. Mit Marx gesprochen, hat das Jahrhundert es nicht vermocht, den gesteigerten Produktivkräften mit neuen Produktionsverhältnissen zu entsprechen. Und so ist Blanquis Buch die phantasmagorische Spekulation eines gescheiterten Revolutionärs, der sich am Ende seines Lebens dem Gedanken unterwirft, dass wirklich Neues in dieser Welt nicht möglich, dass alles vermeintlich Neue vielmehr die Wiederkehr des Gleichen ist. Gleichwohl ist dies eine höllische Vision wie keine andere. In ihr, so Benjamin, figuriert die Menschheit als eine Verdammte. Alles Neue, das sie erwarten könnte, wird sich als ein von jeher Dagewesenes entschleiern. Sie zu entlösen wird es ebenso wenig imstande sein, wie eine neue Mode die Gesellschaft erneuern könnte. Gerade aber von diesem höllischen und infernalischen, sowie von der Blanqui selbst nicht bewussten Ironie, her beginnt diese Phantasmagorie zu kippen. Gerade indem Blanqui dieses Weltbild in die Sterne transponiert, erhebt sich seine rückhaltslose Unterwerfung unter die Gesellschaft zur furchtbarsten Anklage gegen dieselbe. Benjamin zufolge ist es, Zitat, ein Kniefall von solcher Gewalt, dass ihr Thron, also der Gesellschaft, darüber ins Wanken kommt. Allerdings bleibt Blanquis Vision von einem Antagonismus durchzogen und ihre Scheinhaftigkeit bestehen. Einerseits ist die ewige Wiederkehr, Zitat, die Grundform des urgeschichtlichen mythischen Bewusstseins. Andererseits erscheint, Zitat, der Weltlauf hiernach eigentlich als eine einzige große Allegorie. Blanquis Phantasmagorie ist gespalten zwischen Mythos und Allegorie. Ein ähnlicher Antagonismus durchzieht aber auch Baudelaires Allegorie. Regressiv ist sie, indem sie ihren Gegenstand aufbewahrt und nicht abschafft. Progressiv dagegen, indem sie ihn vom Schein einer gegebenen Ordnung der Dinge befreit. Durch Blanquis Idee der ewigen Wiederkehr des Immergleichen erhält die allegorische Anschauung Baudelaires für Benjamin eine neue Valenz. Allerdings leitet er sie nicht aus dieser selbst, also aus der Idee der ewigen Wiederkehr Blanquis her, sondern aus der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung und im Speziellen aus der wahren Form, die Marx auch die ökonomische Zellenform der bürgerlichen Gesellschaft nannte. Baudelaires eigene leibhaften Erfahrungen von den Veränderungen der Bedingungen künstlerischer Produktion um die Jahrhundertmitte sind dabei maßgebend. Das Kunstwerk wird zur Ware, das Publikum zur großstädtischen Masse. So wenig jedoch Baudelaire sich dieser Industrie assimiliert, desto mehr geht sie als Objekt in seine Dichtung ein. Von der Warenwirtschaft aus lassen sich also für Benjamin die Motive Baudelaires als Phantasmagorien derselben entlarven, als Vorstellungswelten moderner Subjektivität von sich selbst. In ihrer Fülle ergeben sie eine Physiognomie der Moderne. So bildet beispielsweise der Flaneur die Distribution oder Fluktuation der Ware nach und mehr noch trägt er die Käuflichkeit der Ware selbst zur Schau. Besonders betrifft diese Durchdringung durch die Warenform aber die allegorische Anschauung Baudelaires selbst. Der Allegoriker im Allgemeinen ist von der Verworrenheit und der Zerstreutheit der Dinge in der Welt betroffen. Allerdings hat er es, im Gegensatz zum Sammler, den es ja auch gibt bei Benjamin, aufgegeben, Bedeutungen nachzuforschen, die den Dingen aus ihnen selbst heraus oder im Verhältnis zu anderen Dingen eigen sein mögen. Vielmehr löst er sie aus ihren organischen Zusammenhängen heraus. Daher ist er stets von verstreuten, unfertigen, kaputten Dingen umgeben. Sie sind ihm, wie Benjamin schreibt, Zitat, nur Stichworte eines geheimen Wörterbuches. Ihre Bedeutungen lassen sich nicht vorhersehen und daher greift der Allegoriker, Zitat, bald da, bald dort, aus dem wüsten Fundus, den sein Wissen ihm zur Verfügung stellt, ein Stück heraus, hält es neben ein anderes und versucht, ob sie zueinander passen. Jene Bedeutung zu diesem Bild oder diese Bedeutung zu jener Bedeutung, dieses Bild zu jener Bedeutung. Vorhersagen lässt sich das Ergebnis nie, denn es gibt keine natürliche Vermittlung zwischen den beiden. Für Benjamin verhält es sich aber ebenso mit der Ware und dem Preis. Bei Karl Korsch hatte Benjamin gelesen, Zitat, zwischen dem Wert der durch die Ausbeutung der Arbeitskraft im kapitalistischen Betrieb gewonnenen Waren und dem für diese Arbeitskraft an ihre Verkäufer bezahlten Preise besteht nach Marx keinerlei ökonomische oder sonstige rationell bestimmbare Beziehung. Zitat Ende. Die Spitzfindigkeiten der Preisgestaltung lassen sich nie ganz durchschauen, beziehungsweise sie unterliegen der Willkür des Marktes. Die Gegenseite der Willkür des Preises bildet jedoch der Tauschwert der Ware, ihr Gleichheitssubstrat, wie Benjamin sagt, oder vielmehr die absolut qualitative Gleichheit der Zeit, in der die tauschwertherstellende Arbeit verläuft. Diese Arbeit ist für Benjamin äquivalent zu der des modernen Allegorikers. Sie ist immer die gleiche, gleichwohl auf ihrer quasi phänomenalen Ebene stets neue, aber willkürliche Bedeutungen produziert werden. Gleichheit und Willkür bestimmen das Ding als Ware und ebenso in seiner allegorischen Existenz. Zitat: Es ist ihm nicht an die Wiege gesungen worden, zu welcher Bedeutung der Tiefsinn des Allegorikers ihn befördert. Hat er aber solche Bedeutung einmal erhalten, so kann sie ihm jederzeit gegen eine andere Bedeutung entzogen werden. Die Moden der Bedeutung wechselten fast so schnell wie der Preis für die Waren wechselt. In der Tat heißt die Bedeutung der Ware Preis, eine andere hat sie nicht, als Ware nicht. Darum ist der Allegoriker mit der Ware in seinem Element. In einem entscheidenden Punkt jedoch setzt sich Baudelaires allegorisches Verfahren von der Ware ab. Dies ist ihre Scheinhaftigkeit. Man könnte sagen, Baudelaires Allegorie imitiert die Ware in ihrer zerstörerischen Kraft, hält aber im Gegensatz zur Ware an diesem destruktiven Impuls fest. Kein Äquivalent, keine neue scheinhafte Totalität wird gesetzt. Daher gibt es bei Baudelaire auch kein Genießen des Scheins, sondern nur ein sadistisches Genießen dessen Auslöschung. Dieses Vermögen der Allegorie hängt mit dem zusammen, was unter anderem Jean Starobinsky unter dem Begriff der Reflexion besprochen hat. Zwar durchdringt Baudelaire nach Benjamin den gesellschaftlichen Schein der großstädtischen Massen ebenso wenig, wie ein Konsument den Fetischcharakter der Ware durchschaut, aber die Erfahrung des Massen- und Klassendaseins verbleibt nicht in diesem Schein, sondern bricht sich an ihrer allegorischen Verarbeitung, in der sie sich selbst reflektiert. Zitat: Die gegenständliche Umwelt des Menschen nimmt immer rücksichtsloser den Ausdruck der Ware an. Gleichzeitig geht die Reklame daran, den wahren Charakter Dinge zu überblenden. Der trügerischen Verklärung der wahren Welt widersetzt sich aber ihre Entstellung ins Allegorische. Im Gegensatz zur Phantasmagorie der ewigen Wiederkehr Blanquis reflektiert die Allegorie Baudelaires sich selbst. Sie ist immer auf sich selbst und damit durch sich selbst auf die gesellschaftlichen Verhältnisse zurückgebogen. Zitat: Die Allegorien stehen für das, was die Ware aus den Erfahrungen macht, die die Menschen dieses Jahrhunderts haben. Und zwar steht sie für diese ein aus der Perspektive ihres Verlustes. Während phantasmagorische Erfahrungen selbst Waren sind, trägt die Allegorie diese zu Grabe. Gleichermaßen steht die Allegorie für das ein, was die Ware aus den Dingen macht, die die Warenform auf noch brutalere Art und Weise aus ihren organischen Zusammenhängen herauslöst. Und so tritt für Benjamin die Warenform, Zitat, als der gesellschaftliche Inhalt der allegorischen Anschauungsform bei Baudelaire zutage. Anders ist es bei der Ware, an der das zu ihr Grunde liegende gesellschaftliche Verhältnis als Verhältnis zwischen den Dingen erscheint. Dieser Schein wird in der Allegorie durchbrochen, da sie, Benjamin zufolge, die Entwertung des Dings, wie es sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit durch die Warenwirtschaft noch überboten wird, nicht durch einen neuen willkürlichen scheinhaften Wert kompensiert, sondern sie als solche ausstellt. Emphatisch könnte man sagen, im Gegensatz zum Preis oder Geld deutet die Allegorie eine universelle Sprache an, die in der wahren Sprache enthalten ist, aber von der Wertform stets ausgeschlossen wird. Ihre Willkür wäre dann Freiheit und die ihr zugrunde liegende Gleichheit nicht Gegenstand scheinhafter Wertigkeit, sondern Gleichheit. Aber das ist vielleicht auch zu emphatisch, denn realisiert findet sich diese universelle Sprache nicht. Vielmehr siegt die Vergeblichkeit über die Reflexion. Alle baudelaireschen Bilder des Sturzes, des Ankämpfens gegen das Ertrinken, der Einkerkerung, der Gefangenschaft unter den Ungetümen und so weiter deuten auf eine solche Vergeblichkeit hin. Doch noch diese Vergeblichkeit scheint bei Baudelaire reflektiert, als eine Bewusstheit im Bösen. Wie aber kommen wir aus dieser schlechten Unendlichkeit heraus? Ich möchte dazu einen schönen Satz von Rolf Tiedemann zitieren, Zitat, was aber sich selbst erkennt, überschreitet in der Erkenntnis bereits sein bloßes So-Sein. Jenes bloße So-Sein deutet auf eine geschichtliche Erfahrung hin, die für Benjamin die Erfahrung der Moderne schlechthin ist und die letztlich in der Logik der Ware wurzelt. Dies ist die Erfahrung des Immergleichen. Nietzsche und Blanqui verliehen ihr Ausdruck, so wie auch Marx in der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. Zitat, Leidenschaften ohne Wahrheit, Wahrheiten ohne Leidenschaften, Helden ohne Heldentaten, Geschichte ohne Ereignisse, Entwicklung, deren einzige Triebhaft der Kalender erscheint, durch beständige Wiederholung derselben Spannung und Abspannung ermüdend. Wenn irgendein Geschichtsausschnitt grau in grau gemalt ist, so ist es dieser. Obwohl auch Baudelaires Erfahrung diejenige ist, welche Nietzsche in den Satz fasste, Gott ist tot, macht er hier einen Unterschied. Nietzsche und Blanqui transponieren die Erfahrung des Immergleichen in die These, es kommt nichts mehr Neues. Baudelaire dagegen versucht das Neue dem Immergleichen abzuringen. Nicht aber geht es Baudelaire wie so vielen anderen Künstlern darum, neue künstlerische Formen zu erfinden, einen neuen Stil zu begründen oder die Dinge einfach anders und neu zu sehen, aus einer anderen Perspektive. Es geht ihm um einen neuen Gegenstand, der sich allein dadurch auszeichnet, dass er neu ist, so schrecklich und trostlos, wie er sein mag. Dieser Gegenstand ist die Moderne selbst. Ihr Gestalt zu verleihen, ist die Aufgabe des modernen Künstlers. Deswegen entdeckt Baudelaire nun aber gerade nicht eine neue Welt. Zitat, es handelt sich vielmehr darum, dass das Gesicht der Welt gerade in dem, was das Neueste ist, sich nie verändert. Dass dies Neueste in allen Stücken immer das Nämliche bleibt. Blanqui und Baudelaire teilen die Erfahrung, dass mit dem Sieg des Kapitalismus wirklich Neues unmöglich geworden zu sein scheint. Blanqui projiziert das Immergleiche in die unendliche Gleichheit des Sternenhimmels. Bei Baudelaire dagegen ist der Sternenhimmel leer. Dies ist der Abgrund des Verlustes von Bedeutung. Das Neue ist gerade das Immergleiche. Mit dieser Erkenntnis aber bricht Baudelaire den Ring der ewigen Wiederkehr. Und hier auf jeden Fall auf.